Hallo und herzlich willkommen zu Tax Me If You Can, dem Steuerpodcast von Bergemann Schöne und Partner. Mein Name ist Philipp Lukas, Steuerberater und Partner in unserem Frankfurter Standort und ich darf Sie zu unserer ersten, ich nenne es mal Frühlingsfolge begrüßen. Ja, der Frühling steht in den Startlöchern. Wir sind jetzt nach Bockenheim gelaufen teilweise bei 17 Grad und Sonnenschein. So darf es gerne weitergehen und der März bringt auch einige schöne Themen mit. Also der Winterschlaf ist so langsam beendet, beziehungsweise es war ja trotzdem viel los, aber man merkt, dass jetzt doch wieder einige Gesetzesvorschläge und Entwürfe dann in den Raum geworfen werden und dass auch die Debatten wieder hochkochen. Und die möchte ich natürlich nicht alleine vorstellen, beziehungsweise die darf ich nicht alleine vorstellen. Ich habe zwei Mitstreiter dabei, Mama Ladies First. Die Nathalie Sieb ist auch wieder am Start, unsere Steuerberaterin vom Frankfurter Standort. Grüß dich, Nathalie.
Hallo Philipp, schön wieder dabei zu sein.
Ja, schön, dass du wieder dabei bist. Und dann auch mal wieder dabei aus München extra angereist, unser Steuerexperte aus München, Fabian Schleifer. Grüß dich, Fabi.
Freut mich, dabei sein zu dürfen. Zum Glück konnte ich Sonne mitbringen.
Ja, Gott sei Dank. Das war bitter notwendig hier in Frankfurt. Der Nebel ist verzogen. Genau, fangen wir dann wieder standesgemäß mit unserer Steuerpolitik an. Wie gesagt, es ist wieder einiges los gewesen. Es gibt wieder mal eine neue Debatte. Das letzte Mal hatten wir das schöne Stichwort Fair Erben, also dass die faire Erbschaft, die SPD in den Raum geworfen hat. Und jetzt fängt so langsam an die Debattierung um die Sozialversicherungspflicht. Das heißt, wie kriegt man mehr Beiträge, um das alles zu finanzieren, was jetzt in den nächsten Jahren kommt, insbesondere mit dem demografischen Wandel. Und ein Vorschlag, der jetzt mal in den Raum geworfen wurde, ist, ob man denn nicht weitere Einkünfte der Sozialversicherungspflicht unterwirft. Das betrifft dann speziell das Kapitalvermögen und auch die Vermietungseinkünfte und auch außerordentliche Einkünfte. Ja, da wird jetzt debattiert, also es ist jetzt nichts Konkretes. Wir wollten es Ihnen nur mal mitgeben, insbesondere vielleicht auch ganz interessant für die mündliche Prüfung, wenn jetzt noch was ansteht, für die Steuerberater, die sich das jetzt noch antun müssen, in Anführungszeichen, dass man das schon mal gehört hat und da vielleicht auch mal reinliest, weil da könnte vielleicht die ein oder andere Frage kommen. Wenn das alles konkreter wird, greifen wir das auch gerne mal wieder auf, aber wir hoffen natürlich, dass das ja schnell wieder zu den Akten gelegt wird. Genau, dann fangen wir mit den richtig fachlichen Themen an. Und zwar sind jetzt die Steuererklärungsvordrucke für 2025 ja teilweise schon veröffentlicht worden und da gibt es ein kleines Update, auf das wir hinweisen möchten. Und zwar ist eine Kennziffer, beziehungsweise der Freitext, das war früher die Kennziffer 37 in den Steuererklärungen, die ist jetzt weggefallen und das wird ersetzt durch die Kennziffer 500, also Freitext für alle. Man konnte hier noch weitere Angaben zur Steuererklärung machen. Das betrifft auch die Umsatzsteuervoranmeldung. Und man konnte, wie gesagt, hier einen Freitext dann eintragen und das wird jetzt ersetzt durch die Kennziffer 500 und man muss jetzt hier eine konkrete Angabe machen. Das sind jetzt vier Auswahlmöglichkeiten. Ich kann die jetzt mal kurz vorlesen. Also die erste Auswahlmöglichkeit ist, man kann ankreuzen, dass steuererhebliche Sachverhalte nicht richtig erklärt wurden oder werden konnten. Das bedeutet, dass der Finanzbeamte hier nochmal intensiver prüfen muss oder dass zumindest Sachverhalte offengelegt werden. Der zweite Punkt ist, wenn bewusst von einer Verwaltungsauffassung abgewichen wird, muss man das jetzt natürlich auch angeben, also dann auch hier das Kreuzchen setzen. Die dritte Angabe ist, wenn Sachverhalte personell vom Beamten vertieft geprüft werden sollen, muss man das jetzt auch angeben. Und wenn mehrere der vorgenannten Gründe zutreffen, muss man dann entsprechend die Nummer 4 ankreuzen. Das heißt, da muss man sich ein Stück weit umstellen. Es gibt ja viele, die diesen Freitext gerne genutzt haben, um hier Sachen offenzulegen oder auf, ja, sag ich mal, bestimmte Sachen hinzuweisen. Und jetzt muss man sich entsprechend dann umstellen, weil man eben diese, ja, Auswahlmöglichkeiten dann ankreuzen muss. Ja, und dann nehmen wir noch einen relativ großen Teil mit Digitalisierung in unseren steuerpolitischen Block rein. Der Fabian hat uns was mitgebracht, und zwar Neuigkeiten aus Baden-Württemberg und NRW. Und zwar wird hier der Steuererklärungsabgabeprozess, ich sag's mal, digitalisiert.
Ja, die Finanzverwaltung schläft da zum Glück auch nicht und wird immer digitaler. Ab 1. Juli dieses Jahres können, wie du schon sagtest, in NRW und Baden-Württemberg zumindest ledige, kinderlose Arbeitnehmer sowie Rentner auf eine vorgefertigte Steuererklärung in Elster reagieren. Ja, das ist sozusagen ein Vorschlag, den das System, also die Finanzverwaltung, auf Basis der ihnen vorliegenden Informationen, also das sind zum Beispiel übermittelte Lohnsteuerdaten oder auch Krankenversicherungsbeiträge und solche Dinge, vorliegen. Die wird erstellt und da kann der Arbeitnehmer oder der Steuerpflichtige darauf reagieren und mit einem Klick, deswegen auch OK Elster, der Name dazu, die Steuererklärung übermitteln und dann ergeht der Bescheid, wohl auch laut Finanzverwaltung wesentlich schneller als früher. Das scheint wohl systemseitig da jetzt anders gelöst worden zu sein, sodass da dann kein Mensch mehr draufschauen muss. Und das erinnert uns ein bisschen an dieses Pilotprojekt aus Kassel, wo es ja auch für verpflichtete Personen diese vorgefertigte Erklärung gab. Da war aber die Besonderheit, dass man so eine Frist von 4 Wochen hatte, innerhalb derer man reagieren musste. Und wenn man nicht reagiert hat, dann ergeht der Bescheid auf Basis der vorgeschlagenen Daten. So wie wir das jetzt vernommen haben, soll das bei OK Elster nicht der Fall sein, sondern dort muss man sich anmelden und dann ergeht der Vorschlag. Den kann man aber auch einfach so beiseite lassen, sofern man natürlich keine Abgabeverpflichtung hat. Und dann bleibt alles beim Alten. Aber es ist schon mal ein erfreulicher Schritt, der dazu führen dürfte, dass einige Leute vielleicht Rückerstattung bekommen, die sie so nicht ganz erwartet haben, würde ich mal sagen.
Definitiv. Ist auf jeden Fall eine feine Geschichte. Also falls Sie davon betroffen sind, also alle ledigen, kinderlosen Arbeitnehmer oder Bezieher von Renten, die uns jetzt zuhören, vielleicht ja sogar aus dem schönen Thailand oder sonst wo, dann bereiten Sie sich darauf vor.
Können Sie das gerne. Registrierung bei Elster ist notwendig dafür. Das empfiehlt sich sowieso
auf jeden
überhaupt.
Fall. Genau, also wenn man in Thailand sitzt, würde ich eh vermuten, dass man dann bei Elster registriert ist, weil der Brief braucht ja dann wahrscheinlich zum Finanzamt ohnehin lang. Genau, also halten Sie sich das im Hinterkopf und machen Sie die Registrierung, dass Sie das dann entsprechend in Anspruch nehmen können. Und hier der Hinweis von unserer Seite, wenn Sie Spenden, Handwerker, Rechnungen etc. oder haushaltsnahe Dienstleistungen haben, die sind wahrscheinlich dann nicht mit drin. Also achten Sie darauf, dass Sie dann nicht den ein oder anderen Euro noch verschenken.
Genau, die können Sie natürlich dann nachtragen. Also es ist nicht ein Take it or leave it, sondern es kann dann angepasst werden und dann wie die reguläre Steuererklärung übermittelt werden.
Genau. Ja, beobachten wir mal, gucken wir mal, was da an Berichten reinkommt dann aus der Praxis, wenn das dann mal angelaufen ist ab dem 1.7. Und wenn es da einige Informationen gibt und Erfahrungsberichte, dann nehmen wir das auch gerne nochmal auf. Ja, dann haben wir noch einen kleinen Block zur KI. Ist ja allgegenwärtig und man liest es eigentlich fast immer in der Presse oder in den Nachrichten. Und die Bundesregierung hat jetzt am 11.02.2026 einen Gesetzentwurf zur Durchführung der europäischen KI-Verordnung beschlossen. Und zwar sind hier so, sag ich mal, Rahmenbedingungen festgelegt worden, wie denn nationale Behörden, Bund, Länder etc. diese KI-Systeme nutzen und für die Marktüberwachung und Notifizierung dann entsprechend auch nutzen können. Und generell ein paar allgemeine Informationen wurden da bekannt gegeben. Und das passt thematisch ganz gut, weil am 27.01.2026 hat nämlich die Bundessteuerberaterkammer einen Fragenkatalog für die praxisorientierte Anwendung von KI zusammengefasst. Den werden wir in den Shownotes auf jeden Fall verlinken, weil das ist an sich ein schönes Dokument, wo man sich so ein Stück langhangeln kann. Also es geht einmal um KI-Systeme generell, es geht um die Risiken, also was hat das mit Halluzinationen auf sich, wie kann man die bestimmten Fragen, die man da eingetippert hat, dokumentieren, wie kann man die Qualitätssicherung sicherstellen, weil klar, diese Halluzinationen führen ja dann auch entsprechend zu Fehlern. Das heißt, Vier-Augen-Prinzip ist allgegenwärtig oder soll allgegenwärtig sein. Und auf so Sachen wird da entsprechend dann Bezug genommen. Es wird ein bisschen erläutert und man hat schon mal so einen kleinen Leitfaden, wie man sich auch in der Kanzlei oder in der täglichen Arbeit, in der Praxisarbeit dann mit KI beschäftigen kann und soll. Und wie gesagt, für eine Prozessaufsetzung dient das allemal. Deshalb werden wir den Link auch in die Shownotes packen. Schauen Sie sich das auf jeden Fall an, weil das wird uns ja die nächsten Jahre auf jeden Fall beschäftigen. Und ich glaube, vermeiden kann man es dann entsprechend auch nicht. Also schauen Sie sich das gerne einmal an. Damit würde ich dann auch den steuerpolitischen Teil schließen. Dann gehen wir direkt in Medias Res. Wir haben ein Thema in der Ertragssteuer dabei. Das ist ein, ich sag mal, Klassiker. Es gab ja eine OFD-Verfügung, aber es hat sich jetzt jemand tatsächlich bis vor dem BFH nochmal geklagt. Und die Nathalie hat uns das Thema vorbereitet. Es geht nämlich um die Erstattungszinsen für die Gewerbesteuer. Sind die steuerpflichtig oder nicht?
Genau, vielen Dank, Philipp. Ja, die Gewerbesteuer, die ist ja nach § 4 Absatz 5b Einkommensteuergesetz eine nicht abziehbare Betriebsausgabe. Und das gilt ja auch für die Nachzahlungszinsen als steuerliche Nebenleistungen, sodass in beiden Fällen, also Gewerbesteuer und Nachzahlungszinsen, das Ganze wieder außerbilanziell hinzugerechnet wird. Für die Gewerbesteuererstattungen gilt, dass auch diese wieder außerbilanziell zu neutralisieren sind. Sonst würde eine zunächst nicht abziehbare Zahlung später doch gewinnwirksam werden. Und der BFH hatte sich jetzt mit der steuerlichen Behandlung der Erstattungszinsen auf die Gewerbesteuer zu beschäftigen. Ich möchte kurz den Sachverhalt vorstellen. Eine gewerblich tätige GbR erzielte in den Jahren 2013 bis 2015 Zinsen auf erstattete Gewerbesteuer. Und diese Erstattungszinsen erfasst sie zwar zunächst als Betriebseinnahme, zog sie aber anschließend unter dem Hinweis auf § 4 Absatz 5b außerbilanziell wieder ab. Die Begründung der GbR: Naja, wenn Nachzahlungszinsen zur Gewerbesteuer steuerlich nicht abziehbar sind, müssten spiegelbildlich auch Erstattungszinsen steuerfrei bleiben. Das sah das Finanzamt anders und rechnete die Zinsen dem Gewinn wieder hinzu. Die Klage blieb jetzt erfolglos. Und der BFH bestätigte die Auffassung der Finanzverwaltung. Der BFH argumentiert, die Nachzahlungszinsen sind Nebenleistung zur nicht abziehbaren Gewerbesteuer. Die Erstattungszinsen dagegen sind Kapitalnutzungsentgelt. Diese Sachverhalte sind also nicht vergleichbar. Im Gegenteil, würden die Erstattungszinsen steuerfrei bleiben, wäre das eine ungerechtfertigte Besserstellung gegenüber anderen Zinseinnahmen. Also besteht kein Verstoß gegen Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz, also den Gleichbehandlungsgrundsatz. Wir nehmen also mit als Merksatz für die Podcast-Folge: Gewerbesteuer bleibt neutral, aber die Erstattungszinsen darauf nicht.
Kann man nur leider als schade zusammenfassen. Ein Versuch war es wert. Ja, Erstattungszinsen bleiben damit steuerpflichtig. Das war ja auch, glaube ich, damals die Auffassung der OFD-Verfügung.
Ja.
Und damit bleibt es dann auch dabei. Aber klar, es ist immer schön, wenn da jemand motiviert ist, vor dem BFH geht, dann hat man zumindest in der Hinsicht dann auch Rechtssicherheit. Aber das Thema wäre damit ad acta gelegt und auch rechtssicher abgeschlossen. Das heißt, wenn Sie Erstattungszinsen bekommen, behandeln Sie die als steuerpflichtige Zinsen. Ansonsten könnte es eventuell Probleme mit dem Finanzamt geben. Ja, dann sind wir schon in der Ertragssteuer soweit durch. Dann machen wir mal einen kurzen Schwenk in die Grunderwerbsteuer. Hier hat uns der Fabian auch ein BFH-Urteil mitgebracht und hier geht es um die grunderwerbsteuerlichen Anzeigepflichten eines Notars. Und der hat im Sachverhalt, so wie ich das vernommen habe, ein bisschen gepennt.
Ja, tatsächlich. Also der BFH urteilte da am 8. Oktober 2025. Ich will auch kurz den Sachverhalt skizzieren. Es ging um eine Erbauseinandersetzung, das ist eigentlich auch nebensächlich. Was passiert ist, ist, dass zwei Geschwister untereinander 50% einer grundbesitzenden GmbH veräußert haben, beziehungsweise andere Geschwisterteile, die ihn erworben hat. Das ist natürlich ein grunderwerbsteuerpflichtiger Vorgang. Und dieser ist selbstverständlich anzuzeigen, zum einen von der Notarin, zum anderen von den Beteiligten. Und die Notarin, müsste man meinen, als Berufsträgerin hat das auch getan. Das hat sie aber nicht, zumindest nicht rechtzeitig. Sie hat das zu spät getan, 2 Wochen zu spät. Und die Beteiligten haben das mehrere Monate zu spät gemacht. In der Zwischenzeit haben sie dann einen Aufhebungs- und Rückerwerbsvertrag gemacht bei der gleichen Notarin. Also sie haben dieses Rechtsgeschäft, sowohl das Verpflichtungs- als auch das Verfügungsgeschäft über diese Anteile an der grundbesitzenden GmbH rückabgewickelt. Und da behält der 16 Grunderwerbsteuergesetz eine Ausnahme, dass die Steuer nicht festgesetzt wird, wenn es innerhalb gewisser Grenzen zu einer Anfechtung oder Aufhebung des grunderwerbsteuerpflichtigen Vorgangs kommt. Das wäre sonst auch ein bisschen unfair, wenn man sich irgendwie umentscheidet und dann die Steuer bezahlt hätte und die irgendwie nicht zurückbekäme. Aber, und da ist es jetzt relevant, der 16 Absatz 5 Satz 1 Grunderwerbsteuergesetz hält fest, dass das nicht gilt, wenn der Erwerbsvorgang nicht fristgerecht und vollständig angezeigt wurde. Das wurde er nicht, weil sowohl die Notarin als auch die Beteiligten gepennt haben und es deutlich zu spät angezeigt haben. Und die Notarin hat dann die Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand nach 110 AO beantragt. Auch nochmal eine rückwirkende Fristverlängerung nach 109. Beides hat das Finanzamt abgelehnt, auch die Einsprüche. Auch die Geschwister als Beteiligte haben das dann getan mit der Begründung, die ich ein bisschen amüsant finde, dass sie nicht von der Anzeigepflicht wussten. Und sie wussten noch nicht mal, dass der Vorgang grunderwerbsteuerpflichtig ist. Also da hat jemand hier grundbesitzende GmbH-Anteile veräußert, ohne mal den Steuerberater zu konsultieren. Auch spannend, oder zumindest mal bei Google zu suchen. Und was in dem Zusammenhang auf jeden Fall wichtig zu erwähnen ist aus dem Urteil, ist, dass die rechtzeitige Anzeige der Notarin die Frist hätte wahren können. Also obwohl laut Gesetz beide zur Anzeige verpflichtet sind, wäre es jetzt nicht schädlich gewesen, wenn die Beteiligten, weil sie nicht davon wussten oder warum auch immer, nicht angezeigt hätten, die Notarin es aber getan hat. Also dadurch, dass wirklich beide gepennt haben, sind sie da sehr unmisslich rausgefallen. Und BFH hat auch irgendwie klargestellt, es ist jetzt keine Amtspflichtverletzung der Notarin, also es dürfte hier keine Schadensersatzansprüche geben. Das war nämlich direkt meine erste Schlussfolgerung, aber das wurde da auch schon mal vorweggenommen. Also spannender Fall und auch sehr wackelige Begründung, kann man eigentlich sagen, ja, hat der BFH wie zu erwarten entschieden und es muss sich natürlich auch um einen ordentlichen Grunderwerbsteuerbetrag handeln, wenn sich da jemand auf so fadenscheinige Begründung erstmal bis zum BFH durchhangelt, um so ein Watschen zu kassieren, wie man in Bayern sagt.
Ja, da kann man nur sagen, ouch, das hat auf jeden Fall wehgetan. Schade, dass die Notarin in dem Fall auch die Anzeigefrist dann verpennt hat und dass die Steuerpflichtigen sich da auch nicht schlau gemacht haben vorher. Da kann man im Endeffekt immer nur wieder darauf hinweisen, wenn es irgendwelche Grundstücksübertragungen gibt, stimmen Sie das auf jeden Fall mit Ihrem Steuerberater ab. Der sollte Sie dann auch auf so eine Anzeigefrist hinweisen, falls dann doch irgendwie was rückabgewickelt wird. Da kann man sich da im Zweifelsfall viel Geld und in dem Fall viel Zeit und viel Ärger und dann abschließend auch die Watschen sparen. Genau, die Urteilsnotizen und die Aktenzeichen packen wir dann auch wieder in die Shownotes mit rein, dass Sie sich im Zweifelsfall da auch nochmal reinlesen können. Aber ja, wir drücken die Daumen, dass Sie diese Aktenzeichen nie brauchen, dass so ein Fall bei Ihnen in der Praxis nie eintreten wird. Genau, dann schließen wir den Bereich der Grunderwerbsteuer. Dann machen wir einen Schwenk in die Umsatzsteuer. Die Nathalie hat uns hier was vom EuG mitgebracht. Muss man sich erstmal dran gewöhnen. Der EuGH ist nämlich jetzt nicht mehr für die Umsatzsteuersachverhalte zuständig. Der soll ja entlastet werden. Und der EuG hat ein Urteil gefällt, was für uns ziemlich spannend war.
Ja, im Kern geht es um die Frage, wann darf der Vorsteuerabzug geltend gemacht werden? Für den Hintergrund ist zu unterscheiden zwischen der erstens Entstehung des Vorsteuerabzugs und zweitens der Ausübung des Rechts auf Vorsteuerabzug. Die Entstehung des Rechts auf Vorsteuerabzug hängt ausschließlich von den in der Mehrwertsteuersystemrichtlinie vorgesehenen materiellen Voraussetzungen ab. Also zum Beispiel, dass man als Steuerpflichtiger handelt. In unserem Umsatzsteuergesetz heißt es ja immer für das Unternehmen. Oder auch der Verwendung der Eingangsleistung für besteuerte Umsätze, also dass der Vorsteuerabzug benutzt wird, in Anführungszeichen, für steuerbare Ausgangsumsätze in unserem nationalen Gesetz. Die Ausübung des Rechts ist grundsätzlich erst möglich, sobald der Steuerpflichtige im Besitz einer ordnungsgemäßen Rechnung ist. Die deutsche Finanzverwaltung vertritt in Abschnitt 15.2 Absatz 2 des Umsatzsteueranwendungserlass die Auffassung, dass fallen Empfang der Leistung und der Rechnung zeitlich auseinander, ist der Vorsteuerabzug erst in dem Besteuerungszeitraum zulässig, in dem erstmalig beide Voraussetzungen erfüllt sind. Also wenn man die Leistung ausgeführt hat und wenn die ordnungsgemäße Rechnung vorliegt. Nun hat der EuG dazu Folgendes klargestellt. Eine nationale Regelung, die den Vorsteuerabzug allein deshalb in einen späteren Besteuerungszeitraum verschiebt, weil die Rechnung erst nach dem Leistungszeitraum eingeht, obwohl sie vor Abgabe der Steuererklärung vorliegt, verstößt gegen das Unionsrecht. Was bedeutet das? Der Vorsteuerabzug für Lieferungen kann in dem Besteuerungszeitraum geltend gemacht werden, in dem die Steuer entstanden ist, wenn bei Abgabe der Steuererklärung die ordnungsgemäße Rechnung vorliegt. Aus der Rechtsprechung des EuGH in der Sache Terra Baubedarf dürfe nicht der Schluss gezogen werden, Leistungserbringung und Rechnungseingang müssten zeitlich im selben Zeitraum erfolgen. Vielmehr kann bei Vorliegen der Rechnung spätestens bis zur Abgabe der Steuererklärung der Vorsteuerabzug bereits für den Leistungszeitraum der Eingangsleistung vorgenommen werden. In seiner Begründung bezieht das Europäische Gericht unter anderem auf die Grundsätze der Neutralität der Mehrwertsteuer und der Verhältnismäßigkeit sowie auf die Sennatex-Rechtsprechung des EuGH, wonach eine Rechnung in bestimmten Fällen rückwirkend berichtigt werden kann. Liegt ein solcher Fall vor, kann der Steuerpflichtige sein Recht auf Vorsteuerabzug für den Steuerzeitraum ausüben, in dem die Rechnung ursprünglich ausgestellt wurde. Was können wir jetzt für die Praxis mitnehmen? Das formelle Kriterium einer ordnungsgemäßen Rechnung wirkt konditionell und nicht mehr zeitlich. Erstens, der Vorsteuerabzug kann früher möglich werden. Das heißt, ist der Steuerpflichtige im Besitz einer Rechnung, kann er den Vorsteuerabzug zum Zeitpunkt der Entstehung der Steuer für die Eingangsleistung geltend machen. Das deutsche Recht kann europarechtskonform in diesem Sinne ausgelegt werden. Die Rechnung ist der Belegnachweis für den Vorsteuerabzug. Zweitens, die internen Buchhaltungsprozesse sollten angepasst werden. Der Leistungszeitraum bei Eingangsrechnung sollte sauber dokumentiert werden und nicht nur das Rechnungsdatum alleine. Drittens, die Berufung auf die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs ist möglich. Steuerpflichtige können sich bereits jetzt auf diese Rechtsprechung berufen, wenn der Vorsteuerabzug allein wegen eines späteren Rechnungseingangs versagt wird, obwohl die Rechnung vor Abgabe der Erklärung vorliegt. Die Finanzverwaltung kann sich nicht auf eine entgegenstehende Verwaltungsvorschrift berufen, wenn diese unionsrechtswidrig ist. Es ist daher abzuwarten, dass der Umsatzsteueranwendungserlass angepasst werden muss.
Gehe ich auch mal stark davon aus, dass die reagieren werden, beziehungsweise müssen ja reagieren. Also bei dem Urteil, das ist ja relativ deutlich gemacht worden, kann natürlich jetzt auch ein Liquiditätsvorteil sein, wenn man die Vorsteuer entsprechend früher geltend machen kann. Ich denke jetzt an quartalsmäßige Abgabe und wenn man dann bis zur Abgabe dann entsprechend die Rechnung bekommt, dass man es in dem Zeitraum dann auch noch geltend macht und auch anmeldet, dann kriegt man seine Vorsteuer entsprechend früher zurück. Und wenn das ein relativ hoher Betrag ist, dann macht das natürlich auch Sinn. Also behalten Sie das Urteil des EuGs, nicht des EuGHs, im Hinterkopf. Der wird jetzt auch zukünftig die Umsatzsteuerthematiken dann immer entscheiden. Deshalb verzeihen Sie uns die Versprecher, falls das vorkommen sollte. Man muss sich erstmal dran gewöhnen. EuG und EuGH liegt dann doch relativ nah beieinander. Aber wir packen das Aktenzeichen des EuGs in die Shownotes und dann können Sie sich da im Zweifelsfall nochmal reinlesen. Und wie gesagt, die Praxistipps von der Nathalie nehmen wir natürlich gerne mit. Und da bedanke ich mich und dann machen wir erstmal eine kurze Pause, bis wir dann gleich mit dem internationalen Steuerrecht zurück sind. Ja, das internationale Steuerrecht haben wir jetzt in einem Doppelblock. Ich mache den Anfang und zwar ein FG-Urteil aus Berlin-Brandenburg vom 14.01.2026. Und ganz spannende Thematik, hier geht es nämlich um die Anrechnung von einer amerikanischen Quellensteuer auf die Gewerbesteuer. Jetzt werden sich die ersten Zuhörer dann denken, ja, in der Gewerbesteuer gibt es auch gar keine Anrechnungsvorschrift. Das ist korrekt, deshalb ist das Urteil auch so spannend und ich skizziere kurz den Sachverhalt. Es war eine deutsche Firma, die im Endeffekt eine Beteiligung an einer amerikanischen Kapitalgesellschaft gekauft hat, insgesamt 26%. Und da kennen ja die Körperschaftssteuerspezialisten den Paragraphen 8b und den unterjährigen Erwerb von mindestens 10% einer Beteiligung. In dem Falle greift dann der 8b KStG, das heißt eine Dividende wäre dann steuerfrei. Der Erwerb fand hier im November 2020 statt und glücklicherweise gab es dann auch direkt im Dezember 2020 eine Dividendenausschüttung. Und hier hat der amerikanische Ausschütter, also die Gesellschaft, dann 5% Quellensteuer einbehalten. Und die Gesellschaft hat in Deutschland dann entsprechend den Paragraphen 8b angewandt und dann entsprechend dann auch diese Dividende von der Besteuerung freigestellt. Jetzt haben wir allerdings das Problem, dass diese Fiktion des unterjährigen Erwerbs, die gibt es ja im Gewerbesteuerrecht nicht. Das heißt, gewerbesteuerlich ist dann entsprechend diese Dividende dann zu besteuern. Jetzt haben wir natürlich grundsätzlich ein Problem und das hat auch das Finanzgericht bejaht. Wir haben eine Doppelbesteuerung. In Amerika haben wir praktisch die 5% Quellensteuer direkt an der Quelle. Das heißt, das ist der erste Punkt. Und dann in Deutschland wird jetzt Gewerbesteuer erhoben. Das heißt, wir haben auf den gleichen Sachverhalt von beiden Ländern eine Besteuerung und in dem Sinne dann auch rechtlich eine Doppelbesteuerung. Und ja, der Kläger, beziehungsweise hier die Kapitalgesellschaft, ist dann bis vors FG gezogen, weil das Finanzamt ist dem nicht gefolgt, weil hier generell eine Anrechnung auf die Gewerbesteuer dann ja beabsichtigt war, beziehungsweise das wurde begehrt. Und das Finanzamt hat sich hier dagegen gestellt und das Finanzgericht hat sich jetzt auf die Seite des Klägers gestellt. Denn das muss man dazu sagen, das DBA Deutschland USA ist da ein bisschen spezieller, denn die Gewerbesteuer wird hier direkt von dem Anwendungsbereich des DBAs mit eingeschlossen, also wirklich ausdrücklich. Das ist ein bisschen ein Unterschied zu anderen DBAs, wo es eben nicht so ist, aber hier haben wir eben die Konstellation, dass die Gewerbesteuer dort mit genannt ist. Und das FG kommt dann nach Subsumption aller Sachverhaltsvorgaben zu dem Ergebnis, dass wir eine Doppelbesteuerung haben. Wie gesagt, eben gerade erläutert, und dass die Anrechnungsvorschriften, das heißt speziell der 34c, 26 KStG, dann entsprechend auch analog in der Gewerbesteueranwendung finden müssen, dass eben diese Doppelbesteuerung in irgendeiner Art beseitigt wird. Und das Finanzgericht hat dem Kläger dann, wie gesagt, Recht gegeben, hat gesagt, ja, diese Quellensteuer kann der Kläger dann auf die Gewerbesteuer anrechnen, sodass dann auch die Doppelbesteuerung dann beseitigt wird. Und in der Konstellation ein super Ergebnis für den Kläger. Allerdings jetzt mit einem kleinen, ja, sag ich mal, im Hinterkopf muss man sich das behalten. Der BFH hat in ähnlichen Konstellationen schon mal gegen den Kläger entschieden. Und wir vermuten auch, dass hier jetzt zeitnah die Revision anhängig wird, dass der BFH ja auch nochmal entscheiden muss, ob das dann vom BFH Bestand haben wird, dass die Anrechnung in der Gewerbesteuer dann auch, ähnlich wie in der Körperschaftssteuer oder Einkommensteuer dann gemacht wird, dann auch hier Anwendung findet. Wird sich zeigen, beobachten wir auf jeden Fall. Ich denke, es ist eigentlich korrekt, weil, wie gesagt, diese Doppelbesteuerungsabkommen sind ja eigentlich dazu da, eine Doppelbesteuerung zu vermeiden. Und in dem Fall haben wir ganz klar eine Doppelbesteuerung. Deshalb macht das auch denklogisch Sinn, was das Finanzgericht hier entschieden hat. Ob sich der BFH dem jetzt anschließt, Ich mag es zu bezweifeln. Ich drücke dem Kläger auf jeden Fall die Daumen, weil an sich ist es ein schönes Praxisthema. Diese Konstellation wird man auch öfter haben. Insofern Daumen drücken, dass der BFH sich dem Finanzgericht anschließt. Chancen male ich eher gering aus. Aber wie gesagt, wenn das Urteil oder die Revision dann irgendwann anhängig sein sollte und das dann entschieden ist, nehmen wir das gerne nochmal auf. Und bis dahin, falls Sie solche Konstellationen haben, hängen Sie sich an das Verfahren oder an den Verfahrensgang dran. Dann Antrag auf Ruhen des Verfahrens, warten Sie die Entscheidung ab. Gegebenenfalls können Sie sich da noch ein bisschen was von der Quellensteuer dann zurückholen. Dann in der Gewerbesteuer, wenn Sie solche Konstellationen des unterjährigen Erwerbs haben, dann kann sich das entsprechend lohnen. Insofern Aktenzeichen notieren, das steht in den Shownotes, kopieren Sie sich gerne raus. Und falls so eine Frage in der mündlichen Steuerberaterprüfung kommen sollte, sind Sie hiermit jetzt auch ganz gut vorbereitet. Das wäre dann mein Urteil vom Finanzgericht Berlin-Brandenburg. Wir haben im internationalen Steuerrecht allerdings noch was Schönes mitgebracht, und zwar vom 13.02.2026. Da gibt es ein BMF-Schreiben zum Betriebsstättenbegriff, und das stellt uns der Fabian vor.
Genau, also es ist noch im Entwurfsstadium. Das ist wichtig dazu zu sagen, der Entwurf eines BMF-Schreibens. Das Ganze soll mal, wenn es dann irgendwann in Kraft tritt, die Betriebsstättenteile des BMF-Schreibens von Weihnachten 1999, vom 24.12. ablösen. Das Ganze hat 55 Seiten, recht umfangreich, und exerziert sowohl den nationalrechtlichen als auch den abkommensrechtlichen Betriebsstättenbegriff durch und grenzt die beiden gegeneinander ab. Es normiert zunächst die Betriebsstätte nach 12 AO, also es ist eine Geschäftseinrichtung erforderlich, das kann jeder körperliche Gegenstand sein. Da kommt uns das Urteil aus Juni 23 in den Sinn vom BFH, wo es um diesen Spind für den Flugzeugmechaniker ging, was ja letztendlich auch als Betriebsstätte dann anerkannt wurde. Das Ganze muss örtlich und zeitliche Festigkeit haben. Also da gibt es das Kriterium der Verbindung mit der Erdoberfläche. Das Ganze kann aber auch mobil sein. Für die zeitliche Festigkeit sind da so 6 Monate immer als Kriterium maßgeblich. Die Geschäftseinrichtung muss auch unmittelbar dem Unternehmen dienen. Und es hat immer eine Gesamtwürdigung der Umstände zu erfolgen. Also man kann jetzt nicht mit dem Stift die Liste abstreichen und sagen, ach, habe ich nicht, und damit ist es keine Betriebsstätte. Es können sich auch einzelne Faktoren ausgleichen. Also das ist bewusst natürlich schwammig gehalten. Philipp, ich glaube, du hattest erwähnt, dass der Betriebsstättenbegriff ja immer weiter
atomisiert genau, so wird. Genau, so wird es in der Literatur genannt, ja.
Immer kleinteiliger, jedes Atom ist quasi eine Betriebsstätte. Und natürlich das letzte Schreiben dazu, das wurde natürlich auch mal 2016, war das, glaube ich, aktualisiert, aber aus 99 hatte natürlich noch ganz andere Lebensrealitäten als Grundlage. Jetzt zum Beispiel gerade was die Verfügungsmacht angeht, gab es ja auch Urteile, was Homeoffice angeht, diese Homeoffice-Betriebsstätten, das wird jetzt explizit für Arbeitnehmer mal pauschal verneint, da es Privaträume sind und es halt eben keine Verfügungsmacht des Arbeitgebers über die privaten Räumlichkeiten gibt. Ganz anders sieht das jetzt bei Leitungsfunktionen aus, also eine Geschäftsleitungsbetriebsstätte in der privaten Wohnung eines Geschäftsführers oder Unternehmers hier. Da gibt es auch den Verweis auf den OECD-Musterkommentar, wo es die 50% Zeitgrenze gibt. Also wenn jetzt ein Geschäftsführer mit zu mehr als 50% aus dem Homeoffice tätig wird, dann kann da durchaus eine Geschäftsleitungsbetriebsstätte entstehen. Es sind zum Beispiel auch Influencer, wirklich in dem Begriff, wird dann schön legal auch definiert, haben Einfluss gefunden in diesen Entwurf, dass gewisse Kulissen, wenn sie eine feste Einrichtung zur Content-Erstellung darstellen, dann auch Betriebsstätten darstellen. Und hier ist natürlich auch zu erwähnen, diese sogenannte No-Floating-Income-These. Also wenn ich jetzt Influencer bin und das ganze Jahr von Dubai über Bali bis nach Aschaffenburg reise und sage, ich habe hier nirgendwo eine Betriebsstätte, also es muss eine Geschäftsleitungsbetriebsstätte bei Gewinneinkünften geben. Also damit kann man sich jetzt nicht retten, dass man sagt, ich habe nirgendwo eine feste Einrichtung. Und was ich auch ganz nett fand, ein Weihnachtsmarktstand ist keine Betriebsstätte. Also da können jetzt alle Glühweinverkäufer aufatmen. Was noch festzuhalten ist, dass die Finanzverwaltung sagt, grundsätzlich stimmt der Betriebsstättenbegriff im nationalen Recht in der AO überein mit dem Abkommensrecht. Es gibt so ein paar Unterschiede. Einen möchte ich hier mal ganz kurz herausstellen. Zum Beispiel die AO-Geschäftseinrichtung muss dem Unternehmen dienen. Und das Abkommensrecht sagt, von dort muss die Geschäftstätigkeit des Unternehmens ganz oder teilweise ausgeübt werden. Also hier ist das Ganze in unterschiedlicher Schärfe gefasst. Und jeder, der dazu jetzt berechtigte Einwände hat, die Verbände können da bis zum 13. März jetzt noch Stellungnahme an das BMF abgeben und dann sind wir mal sehr gespannt, was dann vielleicht im Laufe des Jahres da als finales BMF-Schreiben zum Betriebsstättenbegriff auf unseren Tischen landet.
Ja, kann man nur hoffen, dass das dieses Jahr dann noch kommt, weil alles, was mit BMF-Schreiben dann, sag ich mal, festgefasst wird, macht natürlich auch ein Stück weit Rechtssicherheit. Von daher kann man nur hoffen, dass das dieses Jahr noch kommt. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Verbände da nicht Stellung nehmen werden, weil das ein so weiter Rechtsbegriff ist. Da fällt jedem garantiert irgendwas ein. Insofern wird das auch nicht der letzte Stand sein. Aber nichtsdestotrotz, man sollte sich damit frühzeitig beschäftigen, weil von den 55 Seiten wird wahrscheinlich auch viel dann im finalen Schreiben dann drin sein.
Ja, wird das BMF gut zu tun haben.
Definitiv. Die haben ja ohnehin ganz gut zu tun, aber ja, wie gesagt, da auf jeden Fall Daumen drücken, dass das dieses Jahr noch kommt, weil dann haben wir wieder ein Stück weit Rechtssicherheit und insbesondere diese Homeoffice-Regelung und diese ganzen Thematiken, was jetzt auch die praktische Arbeit aller Mitarbeitenden, Konzernen etc. betrifft, das kann natürlich dann auch entsprechend zu Vereinfachung führen und vielleicht auch dem einen oder anderen die Arbeit dann täglich erleichtern. Ja, besten Dank, Fabian. Das behalten wir auf jeden Fall im Blick. Wenn das finale BMF-Schreiben dann irgendwann gekommen ist, nehmen wir das natürlich auch gerne nochmal auseinander und bis dahin, wie gesagt, beschäftigen sich damit. Dann sind sie auch gut vorbereitet. Dann gehen wir zum Abschluss noch in die Statistik des Monats. Mir ist gerade noch eine super Überleitung eingefallen. Olympia ist ja gerade rum und jetzt können wir auch noch mal ein paar Medaillen vergeben. Und zwar, wir haben die Top-3-Platzierung für die Städte mit den schnellsten Finanzämtern, wenn man denn seine Steuererklärung abgegeben hat. Und ja, da sind ein paar Orte dabei. Den ersten habe ich noch nie gehört, aber gut. Jetzt kommt erstmal der dritte Platz, der geht nach Bottrop. Da warten die Steuerpflichtigen nach Einreichung der Steuererklärung 33,1 Tage im Schnitt auf ihren Steuerbescheid. Der zweite Platz geht nach Bayern, da sind wir in Lindau, das ist schon eher bekannt, 31,1 Tage im Schnitt. Und der erste Platz, wie gesagt, den Ort habe ich noch nie gehört, aber es sei mir verziehen, Zwiesel mit der Außenstelle Viechtach. Da warten die Steuerpflichtigen 28,4 Tage nach Einreichung der Steuererklärung auf ihren Bescheid. Und das ist deutschlandweit Platz 1. Also 4 Wochen ist schon ein sehr, sehr starker Schnitt. Da kann man sich gerne auf die Schulter klopfen. Wäre natürlich schön, wenn das überall so wäre, weil klar.
Da gibt es wahrscheinlich aber auch nur 4 Steuererklärungen zu bearbeiten. Also, ohne jetzt den Viechtag ran zu nahe zu treten.
Aber trotzdem, 28,4 Tage ist schon schnell. Das muss man auch dazu sagen.
Ja, das wird dann alles schneller mit Okay Elster.
Das hoffen wir mal. Hoffen wir mal, dass das mit der Digitalisierung
alles schneller wird. Am selben Tag noch, wie bei Amazon Prime.
Das mag ich zu bezweifeln. Aber gut, man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Also wenn es wie bei Amazon Prime klappen sollte, wäre natürlich spitze. Aber kommen wir noch weiter zur Statistik. Wenn wir nämlich die Top-3-Platzierungen machen, wird natürlich auch festgestellt, wer ist denn am langsamsten in Deutschland. Und da haben wir 5 Städte, beziehungsweise 5 Finanzämter, die wir mal vorlesen können. Und zwar am längsten wartet man tatsächlich in Berlin für das internationale, also alles, was mit international zu tun hat.
Das kann ich direkt mal bestätigen, aus eigener Erfahrung, leidvoller Erfahrung.
Ja, da wartet man im Schnitt 90,4 Tage. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch 3 Monate waren nach Einreichung.
Wir gehen auf mehrere Jahre zu.
Okay, das zieht die Statistik natürlich nochmal ein Stück weit nach oben. Und dann haben wir noch ein paar andere Finanzämter. Also Karlau mit 80,4 Tagen, Bremen mit 78,6 Tagen, Burghausen 76,8 und Freiburg-Stadt 76 Tage. Also da müssen sich die Steuerpflichtigen dann entsprechend gedulden. Und ja, wenn sie eine Steuererstattung erwarten sollten, kann man nur sagen, gerade bei diesen 5 Finanzämtern fangen sie so früh wie möglich an, damit sie dann auch irgendwann die Steuererstattung in der Hand halten oder auf dem Konto dann haben. Weil wenn sie es für einen Sommerurlaub einplanen wollen, müssen sie jetzt schon langsam zusehen. Ja, und dann zum Schluss haben wir natürlich auch noch die Top-Bundesländer. Und ich lese Ihnen jetzt hier nicht alle Zahlen vor. Wir machen lieber eine Schätzfrage draus. Und zwar, wir haben ja die Nathalie aus Hessen und der Fabi. Gut, du wohnst in Bayern, du kommst eigentlich auch aus Hessen, aber du machst jetzt mal nicht
Bayern. Ich gebe mich mal als Bayer, ja.
Genau, was meint ihr denn, welches der beiden Bundesländer im Schnitt schneller ist?
Also ich bin natürlich ganz klar für mein Heimatland Hessen.
Die Nathalie hat natürlich einen unfairen Vorteil als ehemalige Finanzbeamtin.
Stimmt, ja, ist nicht zu verachten.
Hat sie da Insider-Informationen, die besitze ich jetzt nicht, aber auch wenn die Bayern nichts weniger sein könnten als Preußen, so unterstelle ich ihnen doch preußische Arbeitsmoral, was die Finanzverwaltung angeht. Deswegen denke ich, dass die Bayern da vorne liegen werden.
Es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Also Hessen mit 48,4 Tagen im Schnitt und Bayern 48,7 Tage. Das heißt, 0,3 Tage wartet man dann länger, aber so ein müder Nachmittag, das kann man den Bayern schon mal verzeihen. Also im Endeffekt sind sie ja fast gleich auf. Aber gut, die Hessen sind halt auch flott, was die Steuererklärung angeht. Von daher den Sieg nehmen wir gerne mit als ehemalige Finanzbeamte in Hessen. Genau, damit schließen wir dann auch die Statistik des Monats. Ich sage als allererstes Dankeschön an die Mitstreiter. Nathalie, schön, dass du wieder dabei warst.
Gerne.
Und auch Fabian, danke für die weite Anreise aus München.
Jederzeit gerne.
Ja, und dann bedanke ich mich bei Ihnen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, dass Sie wieder eingeschaltet haben jetzt bei unserem Tax-Update für den März. Und wir freuen uns dann, wenn wir uns zum Tax-Update April bei hoffentlich 25 Grad und Sonnenschein dann schon wiedersehen, beziehungsweise wieder hören in dem Fall. Und bis dahin sage ich vielen Dank. Und ja, das war Tax Me If You Can, der Steuerpodcast von Bergmann, Schöne und Partner.